Guten Abend, grüße Sie auch herzlich und es ist mir auch eine Freude, das Wort weitergeben zu dürfen zu diesem Thema, das teure Blut. Und das wurde schon im Voraus festgelegt von den Organisatoren der Konferenz, das Thema. Und dann hat mich Freddy vor ein paar Wochen darauf hingewiesen, ja du René, zufällig kommt in der Auslegungsreihe vom 1. Korintherbrief 1. Korinther 11, Vers 23, fortfolgende dran. Weiß jemand, was zufällig in diesen Versen steht? Es ist der Text über das Abendmahl, die Einsetzungsworte, die Paulus dann weitergibt. Und da war klar, welche Bibeltext ich anschauen darf. Wir gehen also eigentlich einfach weiter im Korintherbrief, weil das so wunderbar passt. Und heute wollen wir also gemeinsam betrachten 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26. Und dort schreibt Paulus das folgende in 1. Korinther 11, ab Vers 23. Er schreibt die berühmten Einsetzungsworte des Herrn Jesus zum Abendmahl: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Bis soweit das Wort unseres Herrn. Und aus diesem Text möchte ich jetzt drei Aspekte aufgreifen. Drei, nämlich erstens die Überlieferung. Was macht das Abendmahl so besonders? Zweitens das Gedächtnis. Was bewirkt das Abendmahl eigentlich in uns? Wieso sollen wir es überhaupt feiern? Von uns aus gesehen. Und drittens die Verkündigung. Was tun wir denn beim Abendmahl? Das also die drei Punkte. Bevor ich anfange, möchte ich noch einmal beten und dann kommen wir zur Predigt. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine große Gnade und Güte über uns. Ich danke dir für die Erlösung in deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch segnest durch deinen Heiligen Geist. Öffne die Augen unserer Herzen, Herr, für dein Wort, dein Reden, Herr, dass das groß wird, was du groß machen willst, Herr. Gib du Gnade, ich danke dir dafür. Amen. Also als erstes der erste Vers unseres Textes, 1. Korinther 11, Vers 23. Dort schreibt ja Paulus: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Und hinter diesen Worten steht eine bemerkenswerte Wahrheit. Paulus, er sagt also, er hat die Einsetzungsworte des Abendmahls vom Herrn empfangen und dann sagte er, hat sie bereits an die Gemeinde in Korinth überliefert. Das heißt, ehe Paulus jetzt seinen ersten Brief an die Korinther schrieb oder auch vielleicht schon andere Briefe geschrieben hatte, ehe überhaupt der neutestamentliche Kanon da und vollständig war, da existierte in der Gemeinde bereits etwas, eine Überlieferung, die bis heute, eigentlich kann man sagen, in allen christlichen Gemeinschaften eingehalten wird. 2000 Jahre später immer noch das Abendmahl. Bevor unsere Heilige Schrift abgeschlossen war, war das Abendmahl schon da. Und dann fing ja die Diskussionen in der Gemeinde an über 2000 Jahre hinweg. Vor den Diskussionen über die Gottheit und die Menschheit Jesu, das Abendmahl war schon da. Vor den Diskussionen über seine Dreieinigkeit, das Abendmahl war schon da. Vor der Reformation, das Abendmahl war schon da. Und nach zigtausend Gemeindespaltungen und Streitereien im Christentum, das Abendmahl ist immer noch da. Alle Christen, auch wenn sie sonst nie auf einen grünen Zweig kommen, sie feiern doch das Abendmahl zum Gedenken an den Tod ihres Herrn, bis er kommt. Ja, sogar in der Corona-Krise. Das Abendmahl ist immer noch da. Irgendwo habe ich einmal gelesen, ich weiß leider nicht mehr genau wo, aber ich habe gelesen, dass im Mittelalter, in Zeit einer Pest, zum Beispiel in Mailand, 2 Jahre lang die Kirchen geschlossen waren. Also das ist keine Neuerfindung, das gab es schon im Mittelalter. Und da sind dann damals die Priester mit langen Stäben herumgegangen und haben zumindest das Brot des Abendmahls durch die Fenster gereicht. Also auch damals, das Abendmahl war da, es hat überlebt. Wenn wir jetzt unseren Text anschauen, 1. Korinther 11, wenn wir das ganze Kapitel betrachten würden, was jetzt der Zeit halber nicht möglich ist, aber aus dem Zusammenhang mit den Versen 17 und 18, da erfahren wir, dass das Abendmahl in der frühen Gemeinde bei jeder Versammlung tatsächlich gefeiert wurde. Und Lukas, er nennt das Abendmahl auch in der Apostelgeschichte wohl das Brotbrechen. Und über die Urgemeinde von Jerusalem heißt es zum Beispiel, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. So, das waren die 4 Kennzeichen der Urgemeinde, die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, die Gebete und eben das Abendmahl. Manche Ausleger weisen sogar aufgrund des Gesamtzusammenhangs von der Apostelgeschichte darauf hin, dass sich die ersten Gläubigen ja täglich getroffen haben und wenn bei ihren Versammlungen immer das Brotbrechen, also das Abendmahl dabei war, dass sie das demnach auch täglich gefeiert haben. Nun ja, wann und wie oft das gemacht wurde, das variiert stark in der Geschichte der Gemeinde. Manche machen es wöchentlich, andere monatlich. Dazu würden wir jetzt wir gehören, so der Herr es zulässt. Manche schaffen es sogar täglich. Es gab auch schon Fälle, da war es nur einmal im Jahr. Da musste dann irgendein Kirchenoberhaupt sogar ein Schreiben rumschicken, so nach dem Motto, feiert mal wieder das Abendmahl. Also es ist mal so und doch, es ist immer noch da. Es hängt ja nicht von der Menge ab, sondern mit welcher Herzenshaltung wir herangehen. Aber die Frage ist, und darum habe ich das alles so aufgelistet, was macht das Abendmahl denn so besonders? Zweifellos die Tatsache, dass Jesus selbst es eingesetzt hat. Keiner von uns kann leugnen, dass Christen das Abendmahl feiern. Da kommen wir nicht drum herum. Das war sein letzter Wille vor seinem Tod und seiner Auferstehung. Er wollte, dass die Seinen seines Todes gedenken im Abendmahl. Und zwar bis wann? Bis er kommt. Ich habe das Gemurmel mal als bis er kommt gedeutet. Unser Herr nennt nun den Kelch des Abendmahls den neuen Bund in seinem Blut, das teure Blut. Das ist unser Thema oder das ist der Titel der Botschaft. Manche eher ältere Übersetzungen, die schreiben dann auch, das ist das Neue Testament in seinem Blut. Und wenn da steht Neues Testament, dann ist damit natürlich nicht das Schriftliche gemeint, sondern das Neue, das eben durch den Tod Christi, man kann fast sagen, wie ein Testament, wie sein letzter Wille gekommen ist, nämlich sein Tod und vor allem dann besiegelt in der Auferstehung, war die Geburtsstunde eines neuen Volkes, einer neuen Familie. Man kann ja fast sagen, einer neuen Menschheit aus allen Nationen, mit Christus und untereinander vereint. Und wodurch sind wir vereint? Eben durch das Opfer seines für uns dahingegebenen Leibes und seines vergossenen Blutes. Diese Einigung verkündigen wir eigentlich im Abendmahl. Was ich sehr bemerkenswert finde als Hintergrundgedanke, und darum möchte ich das auch gern auch erwähnen, ist, dass in der Antike, also in der vorchristlichen, vorapostolischen Zeit und auch noch danach, bis sich das Christentum durchgesetzt hatte, da waren es eigentlich die Opferkulte, die den religiösen Gemeinschaften ihre Identität gegeben haben. Die Völker oder die Gemeinschaften haben sich um die Opferkulte ihrer Religionen versammelt. Und in gewisser Weise sehen wir diese Haltung auch immer wieder in 1. Mose. Was fällt uns da auf, was die Patriarchen tun, wenn sie Gott anbeten und danken wollen? Was bauen sie? Einen Altar, genau. Und was machen sie mit dem Altar? Sie bringen ein Opfer darauf dar. Gottesdienst war Opferdienst. Und das wussten diese Heiligen Gottes, diese Patriarchen, lange bevor Gott selbst im Sinai-Bund ja den levitischen Opferdienst eingeführt hatte. Das war ja tausende Jahre vor den Leviten und dem Sinai. Und wenn wir das so sehen, dann sehen wir, der alte Bund war demnach mit dem immer wiederkehrenden Opferdienst von Tieren verbunden. Und womit ist jetzt der neue Bund verbunden? Das ist eine rhetorische Frage, ne? Mit dem ein für allemal dargebrachten Opfer des Herrn Jesus Christus. Das eine Opfer, um alle Opfer für immer zu beenden. Und deswegen haben die Christen, die ersten Christen auch angefangen, eine ganz besondere alttestamentliche Stelle auf das Abendmahl anzuwenden. Und das hat mich sehr bewegt, dass ich das mal las, weil ich dachte, das ist eigentlich noch ein schöner Gedanke. Nämlich Malachi 1, Vers 11. Malachi 1, Vers 11, da sagt der Herr Folgendes. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Herrscharen. Das finde ich interessant, dass dieser Vers auf das Abendmahl angewendet wurde, denn die Opfer, sie sind ja in Christus abgeschafft. Wir kommen ja nicht zusammen, um gemeinsam wieder ein Lamm darzubringen, zum Beispiel. Der alte Bund ist erfüllt. Es wird kein Blut mehr vergossen, das teure Blut Jesu reicht. Sogar 2000 Jahre später, es ist, um es mal ganz platt auszudrücken, es ist nicht ausgegangen. Der neue Bund ist gekommen. Wir bringen keine Opfergaben aus Lämmern, Böcken und Kälbern mehr dar. Wenn wir das tun würden, wäre das eine Blasphemie. Es wäre ein Angriff auf das Kreuz, wenn wir meinen, wir müssten noch Tieropfer bringen. Wir feiern, und das ist ja auch interessant, wir feiern das Abendmahl womit? Mit Brot und Wein. Was wäre eigentlich viel naheliegender gewesen, rein logisch, wann es gefeiert wurde? Ein Lamm. Nur das Passafest ist die Schlachtung eines Lammes. Hätten wir doch weitermachen können. Aber nein, die Opfer, das Blutvergießen, es hat aufgehört. Und doch, und hier kommt der springende Punkt, seit dem Anfang der Gemeinde wird überall unter allen Heiden, wohin das Evangelium auch gebracht wird, an dieses eine vollkommen reine Opfer gedacht, wenn das Abendmahl gefeiert wird. Seit 2000 Jahren verkünden in dieser Hinsicht Christen vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang den Tod des Herrn und damit dieses eine reine vollkommene Opfer. Und dies wird so bleiben, bis er wiederkommt. Denn wenn der Herr uns auffordert, dies bis zu seinem Kommen zu tun, dann dürfen wir vertrauensvoll annehmen, dass der Heilige Geist auch bis dorthin die Gnade dazu schenkt. Die Anbetung des Volkes Gottes ist also zwischen den beiden Kommen unseres Herrn nicht etwa vom Opferkult des alten Bundes, vom ständigen Blutvergießen geprägt, sondern von was? Von dem Abendmahl. Das heißt, Gottesdienst und Anbetung ist heute nicht mehr das Opfer von Tieren darzubringen, sondern des ein für allemal geschehenen Opfers vom Kreuz, von Golgatha zu gedenken. Und das macht das Abendmahl so besonders. Damit machen wir in gewisser Weise den Namen unseres Gottes in aller Welt groß. Das teure Blut Jesu genügt, verkündigen wir damit. Das teure Blut Jesu genügt bis heute und auch in Zukunft, um alle zu retten und in Gottes Familie aufzunehmen. Aus jeder Nation und in jeder Lage. Ob in Afrika, hier in der Schweiz oder in Südamerika, wo auch immer. Und das drückt die ungebrochene, weltweite, wenn ich mal das Wort verwenden darf, Tradition des Abendmahls von ca. 33 nach Christus bis heute in eindrücklicher Weise aus. Kommen wir zum Zweiten, das Gedächtnis. Dieses Abendmahl sollen wir nun zum Gedächtnis unseres Herrn einnehmen. Wenn wir unseren Text in 1. Korinther 11 anschauen, dann wird dies zweimal gesagt, einmal in Bezug auf das Brot und dann in Bezug auf den Kelch nach dem Mahl. Wir sollen es zum Gedächtnis unseres Herrn tun. Dieses Gedächtnis jetzt ist uns, und ich denke, das ist wichtig, ist uns um unseretwillen gegeben. Und nicht etwa, weil unser Herr und Gott darauf angewiesen wäre, dass wir uns an ihn und sein Opfern erinnern. Wir tun dies, bis er kommt, weil wir es brauchen, nicht der Herr. Er sitzt nicht auf dem Thron und denkt sich, ach, jetzt haben sie sich schon so lange nicht mehr an mich erinnert. Es geht darum, dass es gut ist für uns. Es ist ein Geschenk an uns. In 1. Korinther 10, also im Kapitel vorher, nennt Paulus das Abendmahl Gemeinschaft mit dem Leib und dem Blut des Herrn. Er schreibt sinngemäß, kann man also nachlesen nachher, er schreibt sinngemäß, also können Sie, wenn Sie wollen, so wie die Heiden bei ihren Opfern in Gemeinschaft mit den Dämonen stehen, oder wie die israelitischen Priester bei ihren Opfern in Gemeinschaft mit dem alttestamentlichen Opferdienst, so stehen wir beim Abendmahl in Gemeinschaft mit dem Herrn. Diesen Gedanken leitet Paulus interessanterweise ein mit dem Beispiel Israels in der Wüste. Das Manna und das Wasser aus dem Felsen, sagt Paulus, waren der geistliche Trank und die geistliche Speise Israels. Doch wie reagierte das Volk auf Gottes Versorgen und seine Erlösung? Es verschmähte seinen Gott. Und Paulus schreibt, wir sollen nun aufpassen, dass wir nicht in dieselben Sünden wie Israel unter dem alten Bund fallen. So gesehen, wenn wir diese Brücke schlagen, diesen Zusammenhang anschauen, ist das Abendmahl unsere geistliche Speise und unser geistlicher Trank, beziehungsweise ein Ausdruck dafür. In Johannes 6 erklärt unser Herr Jesus, was eigentlich Erlösung bedeutet. Und er verwendet auch recht krasse Formulierungen. Das möchte ich darum auch vorlesen, weil es doch passend ist für heute Abend. Erst in Johannes 6, Vers 47 bis 56 sagt der Herr: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. So weit, so schön. Und dann sagt er: Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das Abendmahl, das, was wir also tun heute Abend, das ist ein Ausdruck unserer Gemeinschaft mit unserem Erlöser. Und wenn wir diese Gemeinschaft, die Verbindung mit unserem Herrn verschmähen, verschmähen wir ihn. Anders gesagt, das klingt jetzt ganz platt und einfach und ihr sagt, oh, das ist ja klar, aber lassen wir es auf unsere Herzen wirken. Anders gesagt, keine Erlösung ohne Erlöser. Keine Erlösung ohne Erlöser. Wer gerettet werden will, muss Jesus Christus in Anführungszeichen essen und trinken. Das heißt, ihn vollkommen in sich aufnehmen. Unser Leben verbindet sich mit sein Leben, mit ihm. Erlösung ist daher mehr als nur das intellektuelle Bejahen gewisser Lehrfragen. Erlösung ist die glaubensvolle Vereinigung unseres Lebens mit dem Herrn selbst. Wir werden, was er ist. Dafür hat er sich hingegeben. Wir lassen uns durch ihn von innen heraus verwandeln. Wir sterben mit ihm und was? Wir leben in ihm. Das ist Erlösung. Christus, der in uns Gestalt gewinnt. Es ist interessant, dass die beiden Emmaus-Jünger auf dem Weg weg von Jerusalem, ist auch so ein interessantes Bild, sie gingen weg von Jerusalem, der Stadt Gottes, und sie waren niedergeschlagen nach der Kreuzigung und Auferstehung des Herrn. Und da kam Jesus zu ihnen und zuerst erkannten sie ihn nicht. Dabei legte der Herr ihnen die Heilige Schrift aus und ihre Herzen brannten auch dabei. Also das war zweifellos die beste Predigt aller Zeiten. Wäre schön, wenn wir sie gehört hätten oder sie festgehalten wäre. Und dennoch heißt es, trotz dieser besten Predigt aller Zeiten, Ich wage das mal einfach so zu sagen. Und dennoch heißt es, dass wann wurden ihre Augen geöffnet? Wann erkannten sie ihren Herrn? Genau, als er das Brot brach. Ist das nicht interessant? Ihre Herzen brannten sogar, als der Herr ihnen das Wort öffnete. Aber ihre Augen wurden für ihren Herrn geöffnet, als er das Brot brach. In der vertrauten Gemeinschaft, in der Verbindung mit unserem Herrn, da werden unsere Augen auch für ihn geöffnet. Und interessant ist, einer Gemeinde in der Offenbarung, die lauwarm, oder sagen wir mal nur lau geworden war, der sagte der Herr was? Ihr sollt Buße tun? Und dann dieses wunderbare, eigentlich so zärtliche Wort: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Ja, diesen Vers wenden wir oft evangelistisch an und das ist auch in Ordnung, weil der Herr spricht diese Einladung zu jedem. Aber interessanterweise in erster Linie ist dies eine Einladung an Christen, dass sie doch wieder neu in Gemeinschaft, in einer echten, wirklichen, gelebten Verbindung mit ihrem Herrn treten. Und dafür steht das Abendmahl, für Gemeinschaft. Mit dem Abendmahl schenkt uns der Herr eine sehr konkrete, umfassbare und auch sichtbare, ja schmeckbare, auch sogar riechbare Handlung, um unsere Augen wieder neu auf ihn auszurichten. Er will, dass wir in der Gemeinschaft, in der Verbindung mit ihm zunehmen, weil das Beste für uns ist. Denn wenn wir ihn und sein Erlösungswerk, wenn wir das teure Blut im Alltag vergessen, und ich denke gerade im Lockdown oder Teil-Lockdown oder in den Beschränkungen ist das sehr leicht, aber wenn wir das vergessen, dann ist nicht Gott der schmollende Leidtragende, der sich aufregt, dass wieder niemand an ihn denkt, in Anführungszeichen, sondern wir sind diejenigen, die etwas verlieren. Wir sind es, die verlieren. Ein berühmter Psalm, den die frühe Gemeinde auch sehr gerne im Zusammenhang mit dem Abendmahl zitiert hat, drückt auf wunderbare Weise aus, auf welche Art von Gemeinschaft der Herr uns schenken will, durch sein für uns hingegebenen Leib und sein für uns vergossenes Blut. Ein Psalm, der sehr bekannt ist. Weiß jemand oder hat jemand eine Ahnung, welcher Psalm schon oft auf das Abendmahl angewendet wurde, als Bild, also als Illustration? Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er weidet uns mit sich selbst. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und das ist das, was der Herr uns eben im Gedächtnis des Abendmahls verheißt. Gemeinschaft und Gemeinschaft ohne Schlusspunkt. Achten wir dabei darauf, wenn ich bei Psalm 23 bleiben darf, auch als persönliche Anwendung für uns, wovon dieser Psalm spricht. Diese Worte klingen sehr positiv. Aber was wird da auch erwähnt? Ein Tal der Todesschatten und Feinde. Gemeinschaft mit dem Herrn bedeutet nicht, dass unser Leben auf Rosen gebettet ist. Und da muss ich sicher keine langen Vorträge halten. Das wisst ihr, das wissen Sie aus eigener Erfahrung. Im Gegenteil, das Gedächtnis des Abendmahl bezieht sich ja ausdrücklich worauf? Auf Christus, auf seinem Thron der Herrlichkeit? Nein, es bezieht sich ja auf den Leib und das Blut, das er für uns hingegeben hat. Unsere Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft der Leiden, wie Paulus in Philipper 3, Vers 10 und 11 ausdrückt. Es ist, um es mal so zu sagen, eine Gemeinschaft, in der wir auch unser eigenes Kreuz auf uns nehmen und es mit dem Kreuz unseres Herrn vereinen. Die Definition von dem Wort Gemeinschaft, also das, was das Wort bedeutet, das heißt, an etwas teilzuhaben. Und laut Paulus haben wir in 1. Korinther 10 im Abendmahl Gemeinschaft mit dem Leib und dem Blut des Herrn. Wir nehmen also teil tatsächlich an seinen Leiden. Wie die Apostel sagen, durch viele Bedrängnisse müssen wir in das Reich Gottes eingehen. Das habe ich schon häufiger erwähnt, nicht weil ich das so super verstehe, sondern genau aus dem Gegenteil, weil das so schwierig ist, weil das für mich ein Geheimnis ist, das mir menschlich gesprochen nicht zusagt, die Vereinigung mit den Leiden unseres Herrn. Kann er mich nicht gleich mit seinem Thron vereinigen? Das tut er auch. Aber wenn wir dieses greifbare Brot und den greifbaren Kelch in Händen nehmen und wir mit den Augen unserer Herzen auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, schauen, werden wir tatsächlich auch schmecken und sehen, wie freundlich unser Herr ist. Gerade im Tal der Todesschatten, er deckt unseren Tisch tatsächlich im Angesicht unserer Feinde. Ja, der Tisch des Herrn erinnert uns daran, dass er durch sein teures Blut die ganze geballte Feindesmacht in der unsichtbaren Welt besiegt hat. Wenn wir an ihn festhalten, kann uns nichts, aber auch gar nichts aus seiner Hand reißen. Wenn ihr jetzt gleich das Abendmahl nehmt und dann dieses Brot in Händen haltet und danach den Kelch, denkt daran, ihr habt damit eine sichtbare Bestätigung in Händen, dass ihr durch euren Glauben mit eurem Herrn vereinigt seid. In guten wie in schlechten Tagen, um mal diese Formulierung anzuwenden. Dafür steht das Abendmahl, seit 2000 Jahren schon. Kommen wir damit zum dritten und letzten Punkt. Was tun wir eigentlich, wenn wir das Abendmahl einnehmen? Wir haben gesehen, es ist zum Gedächtnis und dieses Gedächtnis ist für uns. Es ist ein Ausdruck unserer Gemeinschaft. Aber was tun wir damit? Paulus sagt es in Vers 26 von 1. Korinther 11. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Abendmahl ist also ein Akt der Verkündigung. Es ist ein Bekenntnis. Wer das Abendmahl einnimmt, sagt, ja, das Blut Jesu ist wirklich teuer. Ja, weitere Opfer sind wirklich nicht mehr nötig. Ja, das Blut des Lammes hat auch alle meine Sünden abgewaschen. Ja, ich bin mit Jesus Christus, dem Gekreuzigten, verbunden und ich lebe mit ihm. Ich lebe in ihm, bis er wiederkommt. Sein kostbares Blut genügt, bis er erscheint und das Himmelreich bringt. Ja, wie bereits angetönt, Gemeinschaft und eben auch Verkündigung gehen im biblischen Denken weit über bloße Worte und Lippenbekenntnisse hinaus. Wenn wir etwas im Herzen oder mit dem Mund bestätigen, dann betrifft das unser ganzes Leben, alles, was wir sind. Nichts ist ausgenommen. Durch unser Bekenntnis im Abendmahl werden wir also tatsächlich zu Teilhabern an unserem gekreuzigten Herrn. Wenn wir also das Brot und den Kelch nehmen, verkündigen wir mit Paulus diese berühmten Worte: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Da sehen wir auch wunderbar dieses Persönliche. Er hat sich ja für uns alle hingegeben, aber Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und mein Herr hat sich für wen? Für mich hingegeben. Das darf jeder im Glauben für sich in Anspruch nehmen. Wir sagen damit, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Das heißt jetzt nicht, dass derjenige, der das Abendmahl einnimmt, ein Superchrist sein muss. Einer, der bis ins Kleinste verstanden hat, was es in der Praxis bedeutet, mit Christus gekreuzigt zu sein. Ich denke, die Geschwister, die schon länger leben, die können mir bestätigen, dass der Herr schon dafür sorgt, dass wir das in der Praxis merken. Auch wenn wir nicht immer so weit sind, wie wir gerne wären. In Holland habe ich eine liebe und sehr fromme Frau gekannt. Sie ist jetzt beim Herrn und die hat immer das Abendmahl unter Tränen an sich vorbeigehen lassen. Das hat einen tiefen Eindruck auf mich als Kind bzw. Teenager gemacht. Wann immer das Abendmahl war, sie hat es vorbeigehen lassen. Sie fand immer etwas in sich, was nicht gut genug für Jesus war. So müssen wir die Verkündigung des Todes unseres Herrn nicht verstehen. Ja, wenn wir beispielsweise Hass gegen unsere Mitmenschen in unseren Herzen tragen und wenn wir nicht bereit sind zum Vergeben, dann sollten wir wohl den Kelch vorbeigehen lassen, weil das Abendmahl eine Botschaft der Liebe und Vergebung ist und Licht und Finsternis verträgt sich nicht im Herzen. Und wenn wir zum Beispiel Gottes Willen bewusst und willentlich nicht tun wollen, also wenn wir wissentlich rebellieren, also nicht, wir irren uns, das tun wir ja ständig, aber wenn wir wissentlich rebellieren, dann tragen wir in unserem Herzen Götzendienst dann auch, weil wir nicht zwei Herren dienen können und mit dem Abendmahl verkündigen wir ja den Gekreuzigten als Herrn. Auch dann natürlich ist es besser, das Abendmahl vorbeigehen zu lassen. Aber wenn wir wie diese liebe Frau damals in Holland ja unseren Herrn lieben wollen, ihm gehorsam sein wollen, wenn wir gar keinen Hass in unsere Herzen tragen, aber wenn wir halt immer wieder versagen, weil wir was sind, von Natur aus Sünder, in Christus nicht mehr, aber in der Praxis kann jeder, der länger als 5 Minuten gelebt hat, bestätigen, wir sündigen weiterhin. Dann sollen wir erst recht das Abendmahl nehmen, denn das ist ja unsere Medizin, die unsere Herzen wieder neu auf unseren Herrn Jesus Christus, der alles für uns vollbracht hat, auszurichten vermag. Das teure Blut Jesu genügt wirklich. Und es wie es, glaube ich, jemand mal sagte, vielleicht war ich es auch selbst, ich weiß es nicht mehr, ein Tropfen des Blutes Jesu reicht, um das ganze Meer unserer Schuld zu bedecken. Das ist natürlich bildlich gesprochen. Der Tod und das vergossene Blut des Herrn sind keine abstrakte Idee für Theologen in ihren Akademien. Deshalb hat unser Herr uns auch so etwas Konkretes wie das Abendmahl hinterlassen. Sein Tod und sein kostbares Blut sind etwas, das direkt in unser Leben hineinwirken und es auch umformen will, auch wenn das mit Schmerzen verbunden ist. So wie wir das Brot kauen und wie wir den Wein schlucken, so sollen wir eben ihn und seine Erlösung in uns wirken lassen, in uns aufnehmen. Wir sind Bettler, die nehmen, was sie kriegen können. Unser Herr will uns heilen, immer und immer wieder. Und darum hat er uns dieses greifbare Gedächtnis seines Todes geschenkt, bis er wiederkommt. Das ist eigentlich das Fazit für heute Abend. Er will sich mit uns vereinen. Vereinen wir uns doch auch mit ihm. Die Mauern, die wir vielleicht empfinden, wenn wir zu Gott gehen, sind nicht seine Mauern, sondern unsere. Darum gehen wir zu ihm in all unserer Schwachheit. Und ich weiß, was Schwachheit ist. Und rufen doch mit Paulus aus. Auch wenn wir es nicht vollkommen begreifen können, aber rufen wir mit ihm aus, im Glauben. Christus will ich erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das möge auch jetzt unsere Herzenshaltung sein, wenn wir das Abendmahl einnehmen, uns mit seinen Leiden und seinem Tod eins machen und daran gedenken, was er für uns getan hat, als er seinen Leib für uns hingegeben hat und sein teures, teures Blut für uns vergoss. Amen.